Als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, erzählte mir ein Arzt von einer Szene, die ihn völlig aus dem Konzept gebracht hat. Eine Kollegin, die immer wieder aneckte mit ihrer, sagen wir, sehr direkten Art, die kam in sein Büro. Sie sagt nicht Hallo, sie erklärt nichts, sie läuft schnurstracks auf seinen Schreibtisch zu. Dann knallt sie eine dicke Patientenakte auf den Tisch und sagt nur, ich bin enttäuscht. Dann dreht sie sich um und geht. Mehr kam nicht, kein Nachsatz, kein Weil, kein Versuch, irgendwas zu klären. Am Nachmittag saßen er und ich beim Kaffee zusammen und er fragte, was soll ich denn jetzt machen? Und vor allem, was meint sie denn überhaupt? Ich habe zuerst gefragt, ob sie befreundet seien. Nein. Ob sie sonst über Gefühle sprechen, Freude, Stolz, Wut, Verletzung. Auch nein. Und dann sagte ich ihm, ich biete dir mal was an. Und du sagst, ob das so sein könnte. Sie hat gerade was relativ Kluges gemacht. Sie hat eine emotionale Botschaft in einen professionellen Raum gestellt. Und sie hat sie so vage gelassen, dass das Problem ab jetzt in dir weiterarbeitet. Eben lag ihr Ärger ja noch bei ihr, jetzt liegt er in deinem Nervensystem. Jetzt darfst du rätseln. Du sollst überlegen, was du getan hast und wie du es wieder gut machen kannst. Und auf welchem Weg du eine Erwartung erfüllen kannst, die gar nicht ausgesprochen wurde. Das ist keine Konfliktklärung. Das ist Machtausübung mit Nebelmaschine. Du hättest dir antworten können, dieses Gefühl ist einseitig und ich bitte sie, es einseitig zu klären. Und bitte nicht während der Arbeitszeit. Ich musste an diese Geschichte denken, als ich über Erwartungen nachgedacht habe. Weil Erwartungen oft genau so auftreten. Nicht offen und nicht fair. Nicht sauber benannt. Sie stehen selten geschniegelt vor der Tür und sagen, guten Tag, ich hätte da gerne mehr Rücksicht, mehr Liebe, mehr Einsatz und am besten noch die passende Stimmung dazu. Meistens kommen sie als so ein Magengrubengefühl, als Rückzug, als Schweigen, das plötzlich Arbeit macht oder so als gekränkte Luft im Raum. Gerne auch mit Sätzen, die so kurz sind, dass sie noch stundenlang in einem weiterarbeiten. Und dann beginnt in dir was zu rattern. Habe ich was übersehen? Muss ich mich entschuldigen? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Es ist erstaunlich, wie schnell man vom Gegenüber weg bei sich selbst landet. Wie schnell man fremde Unzufriedenheit für die eigene Aufgabe hält. Das ist sie nicht. Das heißt Problemeigentum. Und Menschen haben ein Recht auf ihre Probleme. Aber kommen wir zurück zur Enttäuschung. Wenn Erwartetes und Erlebtes nicht übereinstimmen, dann entsteht Enttäuschung. So banal ist das. Das ist ein Bild im Kopf von dir, von mir, vom Leben. Jemand war sich sicher, du würdest bleiben. Jemand hat gedacht, du gehst doch eh nirgendwo hin. Jemand hat dich längst besetzt mit der Rolle des Starken, des Vernünftigen, des Kümmerers, der immer Hilfsbereite. Und dann passt die Wirklichkeit nicht mehr in diese Form. Und Enttäuschung ist dabei erstmal eigentlich gar nichts Böses. Menschen haben Erwartungen, natürlich. Kinder dürfen Verlässlichkeit erwarten. Freundschaften leben nicht von Gedankenlesen. Aber doch davon, dass man einander nicht egal ist. In Beziehungen wäre es auch seltsam, jedes halbe Jahr neu auszuhandeln, ob Treue noch zum Leistungsumfang gehört. Aber Erwartungen sind nicht Forderungen. Und sie sind auch keine Einstellungsparameter für Beziehungen. Das Problem ist ja nicht, dass Menschen etwas von uns erwarten. Das Problem beginnt an der Stelle, wo du denkst, du müsstest das erfüllen. Es beginnt auch an der Stelle, wo Erwartung sich tarnt, wo sie nicht mehr sagt, ich wünsche mir was von dir, sondern ich habe dich innerlich festgelegt und es ist leider alles deine Schuld. Dann kippt was. Dann wird aus Beziehung ein Drehbuch und wehe, du vergisst deinen Einsatz. Wenn du Erwartungen hörst, ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, immer diese. Wer erwartet dir eigentlich was? Die Frage klingt banal. Sie ist es aber nicht, denn die Antwort lautet selten nur, die anderen erwarten was. Von mir. Ein Teil dieser Stimmen sitzt längst in dir selbst. Da wohnen alte Sätze, Blicke und Erfahrungen, das Wissen darum, wie man Liebe bekommt. Oder wenigstens keinen Ärger. Manche von uns haben früh gelernt, dass das Leben leichter wird, wenn man unkompliziert bleibt. Unauffällig. Wenn du die Stimmung im Raum lesen kannst, wenn du spürst, was andere brauchen, bevor sie es aussprechen. Wenn du bloß nicht zur Last fällst, das wirkt nach außen oft wie Reife oder Empathie. Und manchmal ist es das auch, keine Frage. Aber all die anderen Male ist es einfach Angst davor, nicht geliebt zu werden, die sich als Selbstlosigkeit verkleidet hat. Dann lebst du nicht mehr frei, nicht für dich. Du verwaltest Erwartungen. Der Jobtitel heißt übrigens Manager für Fremdempfinden. Und ganz ehrlich, das sind doch alles Leute, die selber nicht wissen, wie sie glücklich werden. Wie sollst du das denn wissen? Das führt dann zu Folgendem. Du läufst durch Gespräche und Tage wie so ein Sprengstoffhund am Flughafen. Jemand, der überall kleine Brände sucht, bevor sie groß werden. Das ist anstrengend. Es ist anstrengend zu glauben, das wäre Liebe. Ich glaube, darin sitzt der wundeste Kern dieses Themas. Viele Menschen haben nicht nur Angst davor, Erwartungen zu enttäuschen. Sie haben Angst, dann weniger wert zu sein, dass sie dann niemand liebt. Aber Menschen, die dich so behandeln, lieben dich nicht. Und die alte Frage stolpert betrunken aus der Kneipe. Bin ich liebenswert, wenn ich nicht liefere? Eleanor Roosevelt hat dafür einen ganz großartigen Satz gehabt. Niemand kann dir das Gefühl geben, weniger wert zu sein, ohne deine Zustimmung. Ich kenne ihn ehrlicherweise nicht aus einem klugen Seminar, sondern aus Plötzlich Prinzessin. Aber auch Weisheit nimmt manchmal Umwege. Mich hat mal ein Professor für Altes Testament gefragt, woher meine unglaublichen Kenntnisse der griechischen Mythologie kämen. Ich lächelte, zuckte mit den Schultern und dachte mir still, Xena und Herkules. Das ist aber ein anderes Thema. Der Satz von Roosevelt stimmt. Aber diese Zustimmung passiert selten bewusst. Niemand setzt sich morgens an den Tisch und denkt, heute gehe ich erstmal ins Büro und frage alle, ob ich als Mensch überhaupt was wert bin. Diese Zustimmung in dir, die wächst langsam. Aus Einsamkeit oder aus Sehnsucht. Aus dem Wunsch, behalten zu werden. Aus dem stillen Deal mit dem Leben. Wenn ich angenehm bleibe, bin ich sicher. Und wenn ich nicht jammere, dann läuft auch keiner weg. Und wenn ich nützlich bin, werde ich gebraucht. Nur wenn ich nicht störe, bleibe ich geliebt. Das Evangelium setzt genau da an einer anderen Stelle an. Und ich glaube, deshalb ist es so befreiend. Jesus steht am Anfang seines Weges. Noch keine Wunder, noch keine Massen, noch keine Bilanz. Niemand könnte an dieser Stelle ernsthaft behaupten, er habe schon groß geliefert. Und genau da, bei seiner Taufe, bevor alles beginnt, fällt dieser Satz. Du bist mein geliebter Sohn. Vom Himmel, nicht von irgendwoher, vom Himmel. Vorher. Bitte meißel das irgendwo in Stein, weil wir das alle falsch machen. Der kriegt gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Vorher schon, nicht hinterher. Das ist keine Belohnung für besondere Performance. Das ist Zuspruch vor aller Leistung. Und so sind Eltern. Oder so sollten Eltern sein. Jesus muss sich diese Liebe nicht verdienen. Er geht aus ihr heraus in seinen Weg hinein. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie sehr das unsere innere Mechanik verändern könnte, wenn mein Wert nicht erst am Ende eines gelungenen Tages ausgeschüttet wird, wie so ein Bonus. Dann verliert ja die arme Enttäuschung ihre Macht. Sie ist immer noch nicht schön, aber muss sie das sein? Das ist wichtig, weil manche Enttäuschungen gar nichts darüber sagen, ob du falsch liegst. Sie zeigen nur, dass ein Bild von dir zerbricht, das jemand sehr praktisch fand. Ah, ich dachte halt einfach, du könntest über Wasser gehen und wärst makellos und es ist jetzt einfach schwer für mich. Das Bild, dass du immer verfügbar bist, dass du sofort verstehst, dass du nie zu viel willst, dass du alles tragen kannst, solange es anderen nützt. Wenn die sich daran gewöhnen, reagieren die Menschen um dich herum auf Grenzen nicht mit Lobeshymnen. Dann bist du plötzlich schwierig, anders, empfindlich und nicht mehr so wie früher. Was oft nur heißt, nicht mehr so bequem. Jesus kennt diesen Zugriff. Menschen wollten ständig was von ihm, Heilung, Antworten, Hoffnung. Ein Wunder wäre jetzt auch nett gewesen. Manche suchten Trost, andere wollten ein politisches Programm. Wieder andere wollten ihn einfach vor ihren Karren spannen. Und mittendrin bleibt dieser Zuspruch stehen. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist für mich die eigentliche Gegenmacht zur stillen Gewalt der Erwartungen. Kein trotziges Wegmauern, keine innere Betonplatte, sondern ein tieferer Satz über dich. Einer, der nicht jedes Mal wackelt, wenn jemand die Stirn runzelt. Einer, der dich nicht auf Nützlichkeit reduziert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Jesus Menschen so oft wieder aus ihren Rollen herausruft. Zachäus ist nicht bloß der verhasste Zöllner. Die blutflüssige Frau ist nicht bloß ihr scheinbarer Defekt. Bartimäus ist nicht bloß der Blinde am Straßenrand. Jesus begegnet Menschen nie nur auf dem Etikett, das die Gesellschaft auf sie geklebt hat. Und genau deshalb ist es für die bestehenden Systeme sehr schwierig. Weil er sich nicht dazu überreden lässt, Menschen nur nach ihrem Nutzen, ihrer Sauberkeit oder ihrer Anpassung zu beurteilen. Und wir tun das ständig. Wir sagen es bloß eleganter. Gott ist kein Qualitätsmanager mit Klemmbrett. Und der Glaube ist kein dauerhaftes Assessment Center. Es gibt keinen heiligen Soll-Ist-Abgleich, bei dem du am Abend eine rote Lampe bekommst, weil wieder jemand enttäuscht war. Natürlich tragen wir alle irgendwie Verantwortung. Und natürlich gibt es Situationen, in denen wir einander was schuldig sind. Das sage ich auch gar nicht. Liebe ohne Verlässlichkeit ist nur nett formulierte Unverbindlichkeit. Aber Verantwortung und Vereinnahmung sind nicht dasselbe. Nicht jede Enttäuschung verlangt Reparatur. Und Grenzen setzen mag irritieren, aber es ist einfach seelische Hygiene. Ich glaube, ein großer Schritt zur Freiheit beginnt da, wo man wieder unterscheiden lernt. Werde ich gerade eingespannt in das ungeklärte Innenleben eines anderen Menschen? Dient das hier dem Leben? Oder macht mich bloß klein und leichter steuerbar? Das sind keine kleinen Fragen. Sie entscheiden darüber, ob ein Mensch sich selbst langsam verliert. Denn wer immer nur versucht, Enttäuschungen zu vermeiden, wird irgendwann zur möblierten Version seiner selbst. Praktisch und in 4 Wochen kündbar, aber nicht mehr lebendig. Nicht mehr du. Und dann wunderst du dich vielleicht Jahre später, warum da so viel Müdigkeit ist. Warum so viel gereizte Traurigkeit da sitzt, obwohl man doch die ganze Zeit alles richtig gemacht hat. Und deswegen mag ich den Gedanken, dass Jesus am Anfang nicht Auftrag, sondern Identität zugesprochen wird. Du bist geliebt. Okay? Und jetzt fangen wir mit der Arbeit an. Du darfst in Frage stellen, von wem eine Erwartung an dich kommt. Du darfst klar sein, du darfst widersprechen, du darfst Menschen zumuten, ihre Gefühle auch selbst zu sortieren. Das ist keine Kälte. Es ist ein anderer Begriff von Liebe, der nicht immer nur absorbiert. Einer, der nicht alles in sich aufnehmen muss, was andere nicht sauber bei sich behalten können. Du bist nicht das Auffangbecken für die emotionale Inkontinenz der Menschen um dich herum. Du wirst Menschen enttäuschen. Das lässt sich nicht vermeiden. Du wirst Rollen verlassen. Du wirst Bilder zerstören und du wirst an manchen Stellen weniger geben als früher. Und manche werden genau dann merken, dass sie weniger dich geliebt haben, als vielmehr das, was du für sie geregelt hast. Das ist bitter, aber es ist auch aufschlussreich. Und mitten hinein in diese Unruhe spricht Gott keinen neuen Leistungsauftrag. Er spricht: Du bist mein geliebtes Kind. Das ist kein Trostpflaster für schwache Tage. Es ist ein Fundament. Darauf kann man stehen, auch dann, wenn andere die Nase rümpfen. Auch dann, wenn jemand beleidigt ist und auch dann, wenn du nicht mehr jede Rolle weiterspielst. Die stille Gewalt der Erwartungen verliert ihre Macht genau da. Da, wo ein Mensch aufhört, sich dauernd beweisen zu müssen. Wo er Verantwortung trägt, ohne sich vereinnahmen zu lassen. Wo er liebt, ohne sich selbst zu verlieren. Und wo er merkt, mein Wert hängt nicht daran, ob ich alle beruhigt bekomme. Und wenn andere wieder sagen, das erwarten wir von dir, ist die erste Antwort: Warum?